Digital und real. Digitale Begegnungen von echten Menschen mit dem echten Gott.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur dritten Episode von Digital und Real, dem Podcast der Region Digital bei der Allianzmission. Ich bin nicht allein, sondern ich habe einen Gast bei mir zugeschaltet. Aus Düsseldorf ist Steffen Ehl. Ganz herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, Simon.
Steffen, bevor wir dich ein bisschen näher kennenlernen, als Einstieg, du bezeichnest dich als AI-Enthusiast, also als KI-Enthusiast. Warum und wie äußert sich das?
Ja, also ich finde, dass KI ganz viele Chancen bietet. Da ist ganz viel Potenzial drin, was sich neu sortieren wird, neue Möglichkeiten kommen wird. Der Chef von Google, der hat es verglichen mit der Erfindung von Elektrizität. Und das war ja auch ein Riesenschritt, der gemacht wurde. Und so empfinde ich das auch, dass wir ein Riesenprivileg haben, momentan zu leben und zu erleben, wie es diesen Wechsel gibt. Ja, also ich denke, es muss sehr spannend gewesen sein, zu erleben, wie es vor der Einführung von Elektrizität war und danach. Und eine ähnliche Chance bietet sich uns gerade. Mhm.
Herzlichen Dank dir. Wir sind heute mit einem besonderen Fokus unterwegs, nämlich mit dem Fokus, was KI für die globale Kirche austragen kann. Du hast ganz viel Expertise, und zwar hast du viele Jahre auf globaler Ebene für große Unternehmen mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Wo hattest du da mit KI zu tun?
Ja, also mit KI hatte ich eigentlich die ganze Zeit zu tun, seitdem ich im Markt bin, also seit Anfang der 2000er. KI gibt es ja schon ewig, also ewig heißt seit den 1950er. Es ist jetzt das letzte Jahr vor allem sehr bekannt geworden. Die Themen, mit denen ich viel gearbeitet habe, waren im Bereich KI und Machine Learning, wo es zum Beispiel um das Thema Anomalieerkennung geht. Weil wenn man Anomalien erkennen kann, hat man damit also sehr, sehr viel Business Impact. Zum Beispiel bei der Auswertung von Videodaten. Wie verhalten sich Menschen, die Böses im Schilde führen, anders als andere Menschen? Oder bei Kreditkartenbetrug, Fraud Detection. Was sind Algorithmen, wo man sagen kann, so wird sich danach verhalten, dass man dann frühzeitig auf sowas reagieren kann. Viel ist dann auch mit autonomem Fahren gewesen, also die Intelligenz für das autonome Fahren zu bauen. Und was ich in dem Zug auch immer super spannend fand, war Predictive Maintenance, also dass man eine Zukunftsschau macht, wo man Wartung braucht. Mhm. Ja, also wenn Schiffe zum Beispiel auf dem Meer unterwegs sind, dann will man, bevor sie aus dem Hafen gehen, wissen, welche Teile werden kaputt gehen und nicht erst, wenn sie auf hoher See sind.
Idealerweise gelingt das so.
So ist es.
Da hast du mit großer Flughöhe deinen Weg gemacht durch die letzten Jahre. Du bist nicht nur KI-Enthusiast, sondern du bist auch Jesus-Enthusiast. Sprich, es ist dir ein Herzensanliegen, wie KI für globale Kirche nutzbar gemacht werden kann. Persönlich gefragt, warum bist du heute Christ?
Also für mich kam vor etwa 10 Jahren ein Wendepunkt, wo ich in einer Krise war und mir das den Boden unter den Füßen wegzog und ich in einem Moment feststellte, dass auch die beste Karriere und viel Geld auf dem Konto einem dann nicht keinen Halt mehr bietet. Mhm. Und ich mich fragte, was bietet mir eigentlich Halt? Und da habe ich zum Glauben zurückgefunden und festgestellt, dass es macht nur Sinn, auf das zu setzen, was wirklich langfristig Halt bietet. Und da musste ich umkehren, einiges anders machen, als ich es vorher gemacht habe. Aber ich empfinde es jetzt als große Chance, mit Jesus gemeinsam unterwegs sein zu dürfen.
Sehr cool. Da verbinden uns beide, die wir inzwischen auch schon ein paar Monate miteinander unterwegs sind, einige Dinge. Nämlich zum einen, dass ich eine ähnliche Erfahrung in jungen Jahren gemacht habe, in einer der ersten Jobs, wo ich war, viel Geld zu verdienen, dann in jungen Jahren einen ersten Burnout zu erleben und genau diese Frage zu stellen. Was ist eigentlich das, was durchträgt und wofür will ich eigentlich mein Leben investieren? Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war tatsächlich der Einstieg ins Berufsleben als Informatiker für mich auch mit KI verknüpft. Nämlich 1998, als mein ersten Job in Hamburg bei einer Unternehmensberatung hatte. Da ging es darum, Chatroboter zu programmieren. Und ich sag mal, damals haben wir uns gewünscht, dass die so gut funktionieren wie ChatGPT heute. Aber da waren,
da waren dann
noch ein paar Jahrzehnte nötig. Steffen, wir schauen heute nach vorne, werden auch ein bisschen ins Detail gehen mit konkreten Ideen. Wenn du mal so eine Zukunftsvision malen solltest, was würdest du sagen, wie werden Leute in 10 Jahren zum Glauben kommen, Jüngerschaft leben, Gemeinde gestalten? Und was wird gerade durch Digitalisierung auch anders sein?
Da wird sich ganz sicher eine Menge ändern. Aber was die Prognose angeht, möchte ich erstmal Helmut Schmidt zitieren. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist hier natürlich auch der Fall, dass es sehr schwer ist zu sagen, wie werden die nächsten Schritte aussehen. Und zwar, weil die Zukunft ja nicht linear verläuft. Also es wäre jetzt ein Fehler zu gucken, wie waren die letzten 10 Jahre und das einfach in die Zukunft zu extrapolieren, sondern da sind ja meist große Schritte zwischen und jetzt stehen wir ganz sicher auch vor so einem großen Schritt. Henry Ford zum Beispiel hatte gesagt, wenn er seine Kunden gefragt hätte, was sie anders wollten an Mobilität, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was wir hier haben, dass es immer, wenn wir in die Zukunft gucken, immer von der Vergangenheit denken und versuchen, die Vergangenheit ein bisschen besser zu machen. Aber der Shift wird anders sein. So viel ganz sicher. Und was ich sehe, sind 4 grundsätzliche Themen, wo wir sagen können, so wird sie erstmal anders sein. Wie sich das dann konkretisiert, ist der zweite Schritt. Aber erstmal zu den 4 Themen. Die KI der Zukunft wird erstmal persönlicher sein. Sie wird sehr, sehr viel mehr über mich wissen, als es heute der Fall ist. Heute weiß sie das, was ich reingebe, Ende. In Zukunft wird sie vermutlich Zugriff auf alle meine Daten haben, weil wir mehr Mehrwert daraus ziehen können. Das zweite ist, sie wird geräteunabhängiger sein. Also heute ist ja der Fall, ich gehe zu einem Monitor, klimper da irgendwas ein und dann passiert was. Die Zukunft wird unabhängig von diesen Monitoren stattfinden, sondern über andere. Ja? Also wie das genau aussieht, ist eine andere Frage. Das dritte ist, dass sie dadurch aber auch proaktiver sein kann. Also sie hat diese persönlichen Informationen, sie hat diese Geräteunabhängigkeit und dadurch kann sie mir konkrete Tipps geben. Ja? Was sollte ich machen? Ja? Nicht nur momentan nehme ich ja nur raus, ich stelle eine Frage, kriege ich eine Antwort, sondern das wird sich umdrehen. Und der vierte große Punkt, den ich sehe, ist, es wird dezentraler sein. Also heute haben wir ja immer ein Vertrauen in große Organisationen. Also Amazon, Google, Facebook und so weiter. Und diese großen Organisationen brauchen wir als Vertrauensbildendes. Mit der Blockchain-Technologie wird das nicht mehr nötig sein. Das heißt, ich kaufe meine Sachen über Amazon Marketplace bei irgendjemandem in China, weil ich Amazon traue, dass sie das hinkriegen werden. Wenn aber das Vertrauen technologisch geklärt ist, dann brauche ich diesen Mittler dazwischen nicht mehr. Das heißt, ich glaube, da sind ganz, ganz viele Chancen drin, gerade für kleinere Organisationen daraus viel zu machen. Aber zu deiner Frage konkret, wie sich das dann materialisieren kann, was bedeutet das für Christen, für Jüngerschaft und so weiter, glaube ich, dass man aus diesen Entwicklungen raus ablesen kann, dass wir sehr viel enger zusammenrücken werden. Wir werden als Christenheit global enger zusammenrücken. Momentan haben wir ja diese Sprachbarrieren, theologische Barrieren, technologische Barrieren, alle möglichen Barrieren. Und ich glaube, dass es da einen engeren Zusammenschluss geben wird, dass wir in einem Metaverse-Universum, in digitalen Räumen miteinander kommunizieren können, sprachunabhängig und eher wie im realen Leben, also nicht über Video, sondern mit einem 3D-Gefühl. Und da können arabische Christen und deutsche Christen in einem Raum zusammen sein. Das ist, glaube ich, ein Riesennutzen, der daraus kommen wird. Und vielleicht noch, um einen zweiten Use Case zu nennen, ist, man fasst das so unter dem Oberbegriff Digital Human, dass wir mehr ein individuelleres Coaching bekommen können. Also ich kenne das oder jeder, der Sport macht, kennt das von seiner Fitnessuhr, die gibt einem Tipps und sagt, das läuft gut, das läuft weniger gut, das solltest du machen, das nicht. Und das lässt sich aber auch übertragen auf spirituelle Themen. Also wenn es mein Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden, dann kann mich auch ein digitaler Coach begleiten auf dem Weg dahin.
Oder in Kombination mit Big Data ist auch vorstellbar, dass wir sehr gezielt erkennen können, wo zum Beispiel durch ihre Äußerungen in sozialen Medien Menschen in einer Lebenssituation plus emotionalen Verfassung plus durch die Inhalte, die sie konsumiert haben, Offenheit dafür sind, sich mit christlichen Themen zu beschäftigen und diese dann ganz gezielt mit dem anzusprechen, wo das Evangelium gerade in ihr Leben reinspricht.
Ja,
auch das unbedingt. Ein Szenario.
Unbedingt. Und das sind ganz viele Chancen. Mhm. Gleichzeitig wirft das natürlich auch jede Menge ethische Fragen auf.
Das tut es.
Also man kann mit Gesichtserkennung analysieren, wurde die Predigt jetzt gut aufgenommen oder weniger gut. Ja. Also meist kann man es ja schon sehen, ob die Person eingeschlafen ist. Aber man kann es auch etwas granularer machen und hätte die Möglichkeit, dem einen oder anderen, der mentale Probleme hat, auch proaktiv nachzugehen, mehr als es heute der Fall ist.
Ja. Ich muss dabei, es hat ja immer alles seine Grenzen, ich muss an einen Herrn aus der Gemeinde denken, wo ich Pastor war, der stets bei meinen Predigten die Augen zu hatte und in sich zusammengesunken da saß. Ich habe ihn dann mal gefragt, ob ich ihn eigentlich so maximal langweile und er sagte, nee, das ist meine Art, mich zu konzentrieren. Aber der würde wahrscheinlich im statistischen Rauschen deshalb, dass KI heute schon Emotionen einordnen kann, untergehen. Habe ich gerade letztens einen Podcast zugehört, wo erste Feldstudien bestätigt wurden, wo geforscht wurde für therapeutische Unterstützung. Also dass KI per Gesichtserkennung relativ genau einordnen kann, welche emotionalen Grundzustände Leute gerade durchlaufen.
Ja.
Genau, werden wir...
Ja, da habe ich auch eine sehr interessante Doku zu gesehen, wo ein digitaler Seelsorger angeboten wurde. Genau. Und wie stark der doch eingehen konnte und die Probanden, die dabei waren, haben das sogar positiv bewertet, weil sie sagten, sich dem zu öffnen hätte leichter gefallen als einem Realmenschen ihre ganze Last zu erzählen.
Genau. Erinnert mich wiederum an den Bericht eines ehemaligen Atheisten, der über den AI Jesus online gestolpert ist, eine ChatGPT-Variante, die sich als Jesus ausgibt und Glaubensfragen beantwortet. Und für den war das so ein neutraler Raum, dass er diesen Jesus, diesen Large Language Model Jesus, alle Fragen gestellt hat, die er so hatte. Und am Ende tatsächlich den Weg in eine reale Gemeinde gewählt hat und sich für den Glauben entschieden hat. Toll. Damit sind wir schon mittendrin. Wir haben einmal den großen Blick gehabt und zu jedem der vier großen Veränderungstrends, die du beschrieben hast, könnte man einen eigenen Talk halten. Wir schärfen den Blick mal in die Richtung, wo wir schon abgebogen sind. Du hast es auf dem Herzen, globale Kirche durch KI zu bereichern. Einzelne Beispiele hast du schon genannt. Werden wir mal konkret, weil es hilft Leuten oft zu verstehen, was echter Nutzen von künstlicher Intelligenz sein könnte. Welche konkreten Möglichkeiten siehst du?
Ja, also das Problem mit konkret ist, dass konkret heißt immer Gegenwart, nicht? Das ist ein bisschen die Kehrseite, aber manchmal macht die Gegenwart dann ja auch Mut, einen Schritt weiter nach vorne zu denken. Also konkret und Gegenwart, wo KI globaler Kirche hilft zu wachsen, ist zum Beispiel mit Bibelübersetzungen. Ja, Bibelübersetzungen sind ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein sehr langfristiges Thema. 90% der Sprachen haben heute keine vollständige Bibelübersetzung. Das heißt, da ist wirklich Arbeit zu tun. Und eine Bibelübersetzung, gerade in einer Sprache, die noch nicht verschriftlicht ist, dauert ewig lange, 23 Jahre. Und mit KI kann man das also deutlich beschleunigen. Da sind mit der aktuellen KI ist das auf 4 Jahre runtergegangen. Also von 23 Jahre auf 4 Jahre. Und ich glaube, man muss kein großer Prophet sein, um zu sagen, da geht noch mehr. Also die KI wird im Zweifel intelligenter werden, nicht dümmer werden. Das heißt, das wird noch schneller werden. Hat natürlich auch einen Impact auf die Kosten. Eine Bibelübersetzung bisher hat über 1 Million gekostet. Das wird deutlich runtergebrochen und es gibt den Menschen eine Chance, früh das Evangelium zu hören.
Richtig.
Das heißt, die Prognosen gehen mittlerweile davon aus, dass alle Sprachen bis 2033 die Bibelübersetzung hätte. Und das ist der Zeitpunkt, wo Jesus 2000 Jahre Auferstehung feiert oder wir mit ihm feiern, wäre also ein sehr schöner Zeitpunkt.
Das stimmt.
Das ist also ein Beispiel. Wenn ich noch eins geben
unbedingt
darf, vielleicht mehr so aus dem diakonischen Bereich, dann haben wir heute die Situation, dass Hilfe für Kranke immer ein lokales Thema ist. Das heißt, die Frage ist immer, wie weit bist du vom nächsten Krankenhaus entfernt, wie ist die Arztversorgung und so weiter. Und auch das kann mit KI virtualisiert werden. Es kann die Regionalität kann rausgenommen werden. Also das heißt, was mittlerweile in den USA sehr üblich ist und bei uns am Kommen ist, ist ja Telemedizin. Mhm. Das heißt, dass man einen Arzt per Video konsultiert und mit Remote-Diagnostik auch erste Erkennung machen kann und Beratung machen kann. Das ist natürlich nicht nur möglich von Bielefeld nach Bielefeld, sondern wäre auch möglich von Bielefeld nach Nairobi oder nach wo auch immer. Also das heißt, man kann die Distanz vergrößern und das gibt die große Chance für einen Arzt in Bielefeld, um dabei zu bleiben, nach Feierabend einfach in Nairobi auszuhelfen. Ja, also ich gehe zum Beispiel regelmäßig ins Gefängnis und mache da eine seelsorgerliche Kontaktgruppe mit. Und da bin ich aber ja froh, dass ich abends immer wieder rausgehen kann am Ende.
So ist das.
Und das ist ja mit den Missionaren, die vor Ort sind, nicht der Fall. Mit der Telemedizin hat man aber die Möglichkeit, wohnen zu bleiben, wo man wohnt und trotzdem zu helfen. Und das Ganze geht jetzt nun auch noch einen Schritt weiter und zwar bis in die Chirurgie rein. Ja, es gibt also Chirurgieroboter, die aus der Ferne bedienbar sind. Das heißt, wir könnten also jetzt eine Chirurgin in München haben, die einen Blinddarm entfernt auf Madagaskar oder wo auch immer. Ja.
Tolle Chancen, ja. Reden wir über verfolgte Kirche, ein riesiges Thema. Welche Chancen siehst du da?
Also verfolgte Kirche ist momentan ja auch sehr abgeschnittene Kirche von dem von allen anderen. Ich habe hier im Ort gerade mit iranischen Christen gesprochen, die sagten, die jetzt in Deutschland leben und auch von den Problemen erzählten, vorher sich überhaupt auszutauschen im Iran miteinander. Das geht ja nicht. Es findet ja kein Gottesdienstbesuch, kein gar nichts statt, sondern es ist halt eine Verfolgungssituation. Das, glaube ich, wird sich durch die Möglichkeiten des Metaverses auch ändern. Dass es da also Möglichkeiten gibt, über verschlüsselte Verbindungen gemeinsam zu kommen. Ja, also das Beispiel, was wir vorhin hatten, lässt sich dann auch international ausdehnen, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und das hat also eine ganze Menge Implikationen. Einmal dieses enger Zusammenrücken wird sicher den Christen dort Mut machen. Und es wird auch uns Mut machen, mit manchem Gegenwind doch irgendwie in Relation zu setzen, wenn wir sehen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, was wir hier zu ertragen haben, als Christen in anderen Ländern.
Gut, herzlichen Dank dir. Weitere Use Cases hast du auch in deinem Artikel, der in der August-Ausgabe unseres Magazins Move erscheint, umrissen. Mir geht es so, wenn ich zu diesem Thema KI und globale Kirche unterwegs bin, begegnen mir viele Christen, die da eher zurückhaltend bis ablehnend, teilweise generell auf digitale Themen, spezifisch aber bei künstlicher Intelligenz reagieren. Welche Gründe erkennst du dafür, dass Christen da so zurückhaltend sind?
Also zum einen, denke ich, ist das auch ein bisschen ein deutsches Phänomen, dass oder sagen wir mal Europäer, etwas breiter gefasst, dass wir Europäer nicht unbedingt bekannt dafür sind, die experimentierfreudig sind zu sein. Jedenfalls nicht im Vergleich zu den US-Amerikanern oder Asiaten, wo da das erstmal positiv gesehen wird, überhaupt irgendwas. Das Neues eher positiv konnotiert, bei uns eher etwas negativ, etwas bewahren. Und ich glaube, da ist die Kirche auch eher in der Richtung unterwegs, einen Fokus auf das Bewahrende zu haben und erstmal den einen Status zu erhalten. Das finde ich manchmal etwas schwierig. Mhm. Und zwar nicht nur aus der Perspektive jemandes, der für Tech-Unternehmen arbeitet, sondern auch, weil ich denke, dass die Bibel uns etwas anderes lehrt. Die Bibel ist ja ein Buch, wo es ganz viel um Change geht, um Transformationen, wo Leute unterwegs sind, also wo es nicht ist, ich bin hier baue ich meinen Zaun drum und bleib hier, bis ich tot bin, sondern wo viel Aufbruch da ist, ja, also wenn wir Abraham nehmen, der wird im hohen Alter, läuft er durch den ganzen Mittleren Osten ab, ja, Mose nehmen, das ganze Volk Israel ist on the road in einer Tour, das ist ja also ein riesen Transformationsprozess, ja, das ist ja nichts dagegen, was wir hier mit KI machen momentan, und das geht bis ins Neue Testament rein, ja, Jesus in einer Tour unterwegs, gewesen, Paulus sowieso auf Reisen, das heißt, diese Beweglichkeit, diese Mobilität, dieses nach vorne gehen, ist, glaube ich, in unserer biblischen DNA auf alle Fälle drin, und ich würde mich freuen, wenn wir das wiederentdecken.
Danke. Es wird schon deutlich, du bist mit einem insofern frischen und anderen Blick unterwegs, dass du eben den Blick des, ich sag mal, nicht im Keller sitzenden Nerds, der ein bisschen rumprogrammiert, sondern des Techies, der auf großer transnationaler Ebene für große Unternehmen über künstliche Intelligenz nachdenkt. Und mit dieser Perspektive, also mit der kombinierten Perspektive, hast du auch einen eigenen Blog gestartet, Adlerblick, Adler wie der Vogel-Blick.de. Da widmest du dich der Frage, was können christliche Organisationen von Tech-Konzernen lernen? Du hast jetzt gesagt, wo du sagst, wo du es schade findest, dass die Kirche nicht innovativer unterwegs ist. Nenn mal drei wichtige Learnings vielleicht, die du mitgeben kannst.
Ja, also mir ist bewusst, dass das für manche etwas provokativ klingen mag und dass Big Business keinen guten Ruf in der Kirche grundsätzlich hat. Aber ich denke, das ist manchmal auch nicht gerechtfertigt und dass sich viel getan hat in den letzten Jahrzehnten oder zumindest in den letzten 10 Jahren ganz besonders. Ich würde sagen, 2008 war ein großer Meilenstein, wo sich viel geändert hat und wo die Unternehmen sehr transformative Prozesse durchlaufen sind, von denen auch kirchliche Organisationen einiges lernen. Mhm. Also angefangen mit den Strukturen, ja, dass man also sehr, sehr agile Strukturen hat, dadurch sehr mitarbeiterzentriert ist. Das heißt, dieses klassische Top-Down ist zumindest sehr, sehr aufgeweicht mittlerweile. Ein zweites Thema ist diese Experimentierfreudigkeit, also diese Innovation, dieses nach vorne gehen, einen positiven Blick auf die Zukunft zu haben. Es ist erstmal davon auszugehen, wenn wir etwas ändern, das kann ja auch was Gutes sein. Ja? Also das muss ja nichts Schlechtes sein. Man kann ja erstmal davon ausgehen, dass es besser wird in dem Ganzen. Das finde ich ist immer eine gute Grundeinstellung. Und diese Grundeinstellung braucht man natürlich, wenn man Produkte verändern will. Ja? Wenn man also mit einem anderen Mindset hätten wir heute vermutlich noch kein Auto auf der Straße. Sondern man muss also immer die Vergangenheit in Frage stellen und mit einem Mut nach vorne gehen. Aber ich würde es auch nicht nur auf so harte technologische Management-Themen beschränken wollen, sondern auch mehr und mehr auf Werte. Mhm. Also zum Beispiel Zusammenarbeit, ja, zu gucken, wo finden wir Synergien? Sicher getrieben von dem Gedanken, dass wenn man eine Zusammenarbeit findet, man leichter Business machen kann, als wenn man allein auch bei der Flur steht. Aber da denke ich mir, da können manche christliche Organisationen von lernen. Auf jeden Fall. Und das geht bis in den persönlichen Bereich hinein. Ich habe bei einer Firma zum Beispiel einen Code of Conduct, ein Ethikkatalog mit unterschrieben, wo drin stand, wir reden nicht über andere hinter dem Rücken, ohne vorher mit denen gesprochen zu haben. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass man sagt, wenn die Mitarbeiter gut zusammenarbeiten, hilft natürlich dem Business. Aber da denke ich, man kann zumindest voneinander lernen, sagen wir es so. Das sind Themen, wo ich denke, da ist Optimierungspotenzial.
Schön. Also wir hören Struktur, Werte und ebenso auch die Zusammenarbeit. Um ganz Zusammenarbeit geht es ganz zentral auch bei dem kommenden vierten Weltkongress der Lausanner Bewegung. Lausanner Bewegung, globale Bewegung, die sich Gedanken darüber macht, wie die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht werden kann. In Seoul wird das im September stattfinden. Wir beiden haben die Ehre, dass wir als Teilnehmende vor Ort sein werden. Und vorbereitend für diesen Kongress wurde der State of the Great Commission Report, also zu Deutsch der große Missionsauftragsreport der Lausanner Bewegung veröffentlicht. Da geht es um zentrale Schlüsselfragen, Lücken in der globalen Mission zeigen, die gemeinsam angegangen werden können. Eine dieser 10 globalen Schlüsselfragen, denen sich der Report widmet, ist: What is a digital life? Was ist digitales Leben? Du hast das denen schon mal gesichtet. Mich würde interessieren, was hat dich an diesen Forschungsergebnissen überrascht, erstaunt, vielleicht auch verärgert?
Ja, also erstmal hat mich vieles dran gefreut. Gefreut hat mich erstmal, dass es überhaupt gemacht wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so eine Perspektive hat, Adlerblick hat, ja, um mal meinen Blog hier nochmal zu erwähnen, dass man einen Adlerblick hat auf die Situation und weiß, wie sind überhaupt die Gesamtzahlen, weil nur wenn man den hat, kann man überlegen, wie will man von Ist-Situation in eine Soll-Situation kommen an der Stelle. Und konkret dabei ist mir hängen geblieben die Grafik mit dem sprunghaften Anstieg der Bibelübersetzungen. Da ist also in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel nach vorne gegangen und wir sprachen schon drüber, dass mit KI vermutlich da nochmal ein richtiger Hebel reinkommen wird. Dann als zweites, dass die Gemeindegründungen weltweit extrem stark sind. Innerhalb von 5 Jahren haben sich die Gemeinden verdoppelt weltweit, von 4 auf 8 Millionen. Das finde ich also sehr, sehr mutmachend. Und das dritte ist, dass das Christentum global geworden ist. Also im Vergleich zu, und da waren also so langfristige Grafiken drin und jeder kann sich die ja auch angucken. Im Vergleich zu vor 100 Jahren war Christentum rein europäisch. Ja, 85% waren Europa und USA. Das war es und die letzten 15% hat sich der Großteil der Welt geteilt. Und das hat sich deutlich breiter aufgestellt und ist sehr viel mehr, ich würde sagen, in Proportion zu den Bevölkerungszahlen, was ich also ein sehr gutes Zeichen finde. Weil der Ansatz von Jesus war ja nie eine europäisch-amerikanische Glaubensrichtung zu initiieren, sondern es war ja immer direkt der Fokus auf, dass es etwas Gutes für jeden Menschen auf der Welt sein soll. Das sind also die positiven Sachen. Was den Zukunftsausblick angeht, hat mich gefreut, dass also Web 3 drin vorkommt, wobei, also da könnte ich mir vorstellen, dass man da also noch etwas konkreter, etwas mehr Fokus auf das ganze Thema legen könnte, was bedeutet zum Beispiel Blockchain-Technologie, was bedeutet Geräteunabhängigkeit und so weiter. Und erschrocken hat mich auch eine Sache, und zwar die Verteilung der Mitarbeiter weltweit. Ja. Also damit hatte ich auch nicht gerechnet, das hat mich wirklich kalt erwischt. Zu sehen, es war eine Aufteilung zwischen den, sie nannten es Reach People und Unreach People. Also Reach nehme ich an, ist Europa, USA und so weiter und Unreach verfolgte Regionen und also wo Evangelium jedenfalls nicht bekannt ist. Und die waren fast gleich groß, also 60% Reach, 40% Unreach. Aber die Mitarbeiterverteilung, also wo gehen Missionare, Vollzeiter und so weiter hin, die war 97% zu 3%.
Ja.
Und das dachte ich, das ist ja irre. Also ich habe ja eine Vertriebshistorie. Als Vertriebsleiter fragt man sich ja immer, wie gewinnt man neue
Ja.
Kunden, nicht? Und wenn ich jetzt also Eisverkäufer wäre und meine ganze Vertriebsenergie nur auf die Leute richten würde, die schon mit einem Eis in der Hand rumlaufen, dann würde ich sagen, dann läuft da etwas sehr falsch. Also das, glaube ich, ist ein Thema, wo man rangehen müsste und drüber nachdenken müsste, wie kann man da auch in eine Balance rein?
Genau, da, um mit der Vertriebsterminologie anzuknüpfen, würde ich sagen, dass es halt viele Märkte gibt, die einfach sehr schwer zu erschließen sind. Wir haben schon darüber gesprochen, Regionen mit eingeschränkter Meinungs- oder Religionsfreiheit, oder auch mit politisch instabilen Systemen oder mit starken wirtschaftlichen Problematiken sind natürlich eine Herausforderung an der Stelle. Ich denke, und das ist der Blick von uns als Missionsgesellschaft, dass es da auch eine große Chance dran liegt, zukünftig Missionen auch digital zu denken, wie wir das mit der Region Digital der Allianz Mission tun und zu schauen, wie zum Beispiel es möglich ist, dass Business for Transformation Unternehmen, also Firmen, die nachhaltig zur Verbesserung der Lebensumstände unter christlichen Werten gegründet werden, dass die von Europa aus in anderen Ecken und Enden der Welt gegründet werden können, darüber, dass, wie manche unserer Missionare es auch schon machen, halt digitale Missionen von sicheren Ländern in unsicheren Ländern stattfinden kann. Ich denke an einen unserer Missionare, der eine Bibelgruppe über Instagram in einem Land mit eingeschränkter Religionsfreiheit durchführt, was da vor Ort nicht möglich wäre, aber so halt geht. Und zu guter letzter Möglichkeit, dass ich davon ausgehe, dass das Missionarsbild sich nicht nur für Leute, die vielleicht dann Telemedizin betreiben, sondern auch für ganz andere Leute verändern wird, dahingehend, dass eine Ausreise oder ein dauerhaftes Leben in einem anderen Land nicht zwingend nötig ist durch digitale Technologien. Man darf gespannt sein. Große Schritte, große Wege. Wer sagt, das finde ich interessant, da will ich mehr drüber lesen, da weise ich nochmal drauf hin. Den Blog Adlerblick, adler-blick.de, packe ich euch in die Shownotes, genauso wie den State of the Great Commission Report. Er ist öffentlich zugänglich unter lausanne.org/report. Auch das packe ich euch in die Shownotes. Steffen, wir beide denken gemeinsam darüber nach, wie KI für die globale Kirche aussehen könnte, fruchtbar werden kann. Wenn wir jetzt mal über konkrete Menschen nachdenken, konkrete Menschen, die genau das vorantreiben können. Was für eine Berufung und welche Kompetenzen müssten solche Personen deiner Meinung nach mitbringen?
Ja, also zunächst einmal denke ich, das geht jedem Christen etwas an. Also ich habe kürzlich das Buch von dem Intel-CEO gelesen, Pat Gelsinger, der überzeugter Christ ist und ja, CEO von einem der größten Tech-Unternehmen der Welt. Und der erzählt seine Geschichte, wie er erst überlegt hatte, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Und dann ist ihm klar geworden, dass auch bei Intel arbeiten ist ein vollzeitlicher Dienst. Und ich glaube, er fasst es so zusammen, dass er sagt, jeder Christ ist ein Vollzeitler. Das heißt, es geht uns alle an die Frage, wie können wir die gute Nachricht weitergeben? Ich glaube, das Gute ist erstmal, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, es leichter weiterzugeben, ja, über Social Media. Wir haben also eine Chance, die man vorher so nicht hatte in der Form. Und dafür braucht es, wie auch im richtigen Leben, ein Herz für Menschen und ein bisschen Rückgrat dabei. Ja, man muss also zu dem schon stehen, was man glaubt. Es hilft nichts, wenn man das nur sich selber vom Spiegel erzählt, das Ganze. Aber ich glaube auch, wir brauchen Leute, die in der Lage sind, etwas transformativ nach vorne zu denken. Also sich die Fragen zu stellen und durchzukauen, wie kann so etwas konkret aussehen. Und der Idealfall wäre für mich, wenn wir ein Bild finden könnten, wo wir sagen, welche Technologie wollen wir denn haben? Also wenn man als Christenheit irgendwie sagen könnte, das sind technologische Themen, die hätten wir gerne, die gibt es heute noch nicht, hätten wir gerne. Also dass wir quasi der Frontrunner sein können, statt nur der Hinterherläufer, der eine Technologie umsetzt, die sich am Markt nun mal da ist. und vermutlich dann erstmal jahrelang gesagt hat, das ist eine böse Technologie und sie dann doch adoptiert, würde ich mir wünschen, dass es andersrum war und irgendwie mal denken könnte, was wollen wir eigentlich? Mhm. Und wenn man so eine Idee hätte, was wollen wir eigentlich, dann kann man sich ja auch zu den Tech-Konzernen gehen und mit denen drüber sprechen, was ist davon möglich, wie ist sowas möglich und so weiter. Also ich habe die Übung häufiger gemacht mit Kunden, also großen Kunden, da erstmal so ein Idealbild zu skizzieren und dann mit diesem Idealbild loszulaufen und zu gucken, was kann man davon machen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir sowas haben. Hm.
Ja, ein schöner Blick. Ein innovatives Christentum, das disruptive Technologien nach vorne treibt, anstatt angstvoll vor ihnen wegzulaufen. Das gefällt mir.
Ja, und ich glaube, es war ja in den Klöstern ja lange so der Fall, nicht? Dass also ich bin da kein Experte des Mittelalters, aber so wie ich das verstanden habe, waren die Klöster die Thinktanks, die dann letztendlich Medizin, Architektur und Innovationen gebracht haben und dann dem allgemeinen Volk zugänglich geworden ist dadurch. Und ich glaube, das ist momentan umgedreht. Wenn findet dieses im Silicon Valley statt und wir laufen etwas hinterher, aber vielleicht können wir ja mal wieder da anknüpfen, wo wir mal waren.
Ja, genau. Wenn jetzt gerade irgendein Kirchengeschichtler wegen dieser potenziellen Verkürzung gestorben ist, dann darf er mir gerne eine E-Mail schreiben. Genau, wir haben jetzt verschiedene Zukunftsbilder skizziert, die man sich mit der heutigen Technik vorstellen kann. Ja, wir haben geredet über globale Kirche im Metaverse, über Remote-Medizin zu betreiben. Wir haben darüber nachgedacht, welche Chancen Kryptotechnologie ermöglicht, ebenso wie die Möglichkeiten durch Large Language Models Bibelübersetzungen derartiges zu beschleunigen oder auch Interaktion mit Menschen, Hinführung zum Glauben tatsächlich von KI durchführen zu lassen. Ich habe als Informatiker in vielen Firmen gearbeitet und habe in Firmen, wie leider auch in manchen Gemeinden erlebt, dass tolle Ideen aufgeschrieben wurden, die dann Papierflieger wurden oder Luftschlösser blieben. Was braucht es, damit Ideen wie diese keine Luftschlösser bleiben, sondern wirklich die globale Kirche bereichern?
Also ich glaube, eine wichtige Zutat ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Kooperation. Dass man also weniger sich zurückzieht in seine Burg und sein Teil verteidigt, sondern rausgeht und mit den anderen guckt, wie kann man Synergie finden. Ich glaube, daraus entsteht schon in sich gerne etwas Gutes. Und das würde ich mit auf die Wunschliste nehmen für christliche Organisationen, mehr zu gucken, wie kann man zusammenarbeiten, wo macht das Sinn? Das ist das eine. Und dann braucht es natürlich auch Tech-Know-how. Mhm. Also einfach Wissen, einfach ausprobieren. Und da finde ich, dass ihr mit der Allianz-Mission und mit der Region Digital Vorbildliches tut, damit so vorwärts zu gehen und es auszuprobieren. Es ist ja ein unbekanntes Land, nicht? Aber wie wir schon sagten in der Bibel, ist das der Gang ins unbekannte Land ist eigentlich eher der Standard. Deswegen finde ich das toll und glaube, wenn das Schule macht, dann kann da ganz viel draus werden.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Und damit geht auch so, ich sag mal, meine Nachricht des Tages raus an euch Hörerinnen und Hörer. Genau, wenn du sagst, du bist eine solche Person, die mit großer Vision und Tech-Know-how unterwegs bist und du willst dich einsetzen für globale Kirche, fürs Reich Gottes, dann nimm gerne Kontakt auf. Wenn du sagst, ich bin da schon mit was unterwegs und du sagst, lass uns Dinge gemeinsam denken oder tun, dann nehmt leidenschaftlich gerne Kontakt auf. Denn genau das, gemeinsam, innovativ und wo nötig disruptiv, so wollen wir gerne globale Kirche nach vorne träumen. Und damit landen wir. Steffen, du hast das Schlusswort. Welchen einen Satz gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit?
Ja, also ich glaube, wichtig ist, alles zu prüfen, aber einen Fokus auf die Chancen zu behalten. Und deswegen würde ich als Schlusssatz den Hörenden meinen Taufvers mitgeben wollen. Jesaja 43, wo es heißt, fürchtet euch nicht.
Danke für dein Interesse. Digital und Real ist der Podcast der Region Digital von der Allianz Mission. Alle Informationen unter allianzmission.de/regiondigital.